Enion Podcast, präsentiert vom Rat für Formgebung. Unser Host Martin Pauli spricht mit ExpertInnen über die großen Transformationsfelder in Architektur. Zirkularität, neue Materialien und Technologien, Automation und Digitalisierung sowie Geschäftsmodelle. Martin ist Global Circular Economy Services Leader bei der internationalen Beratung ARUB und entwickelt in dieser Rolle Strategien für kreislauffähige Design- und Geschäftsmodellinnovation. Darüber hinaus ist er Mitglied im Innovationsbeirat der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen.
Willkommen zu einem weiteren Enion-Podcast, in welchem wir uns mit den Themen Architektur und Transformation beschäftigen. Der Rat für Formgebung hat diese Reihe initiiert, um zu informieren, zu inspirieren und den Einfluss von Designern, Architekturschaffenden und der gesamten Branche im Kontext von Nachhaltigkeit sichtbar zu machen. Die erste Folge dieser Reihe hat Dorte Mandrup eröffnet. Interessant dabei war ihr persönlicher Einblick in die Arbeit der Architekturschaffenden. Dorte hat über die immer größer werdenden Herausforderungen berichtet, den Ansprüchen an Nachhaltigkeit gerecht zu werden. In dieser Folge sprechen wir mit einem Soziologen, damit also einerseits die Relevanz von Architektur und gebauter Umwelt für den Menschen. Gleichzeitig werfen wir aber auch, so viel hat sich schon aus dem Vorgespräch ergeben, einen radikal technischen Blick auf die Branche. Nach seiner Promotion in Freiburg und Station in einer Foresight-Beratung, der Konzernforschung bei VW und ARUB, leitet Gerian nun die Nachhaltigkeitsabteilung bei Gropius, einem Construction Tech Startup. Willkommen, Gerian.
Herzlichen Dank für die Einladung, Martin.
Gerian, warum Gropius?
Weil ich große Lust habe, an der Veränderung der Bauindustrie mitzumachen, anstatt nur an der Seitenlinie zu stehen und mit halbwegs klugen Konzepten Anstöße zu geben, von denen man da nicht weiß, inwieweit sie weiterverfolgt und realisiert werden. Das ist, glaube ich, der Hauptgrund. Ich habe große Lust gehabt, weil mir die Idee, die Gründungsidee und natürlich auch das Team dahinter gefallen hat und mich auch beeindruckt hat von Anfang an. Und die zentrale Motivation ist tatsächlich, glaube ich, die einen Beitrag zur Transformation der Branche leisten zu wollen und auch zu glauben, dass das geht, dass wir das schaffen.
Welche Veränderungen, die du angesprochen hast oder Transformationen, gibt es denn aus deiner Sicht oder sind relevant momentan?
Das ist eine ganze Reihe. Ich die jetzt alle hier runterbeten kann, bezweifle ich. Aber natürlich ist das wesentliche Transformationsfeld zum einen das der Nachhaltigkeit. Wir wissen, dass das Bauen, so wie es heute und in der Vergangenheit betrieben wurde, in keinster Weise hinreicht, um die Klimaziele, die Nachhaltigkeitsziele auch nur im Ansatz zu erreichen. Gleichzeitig wissen wir, dass der Hebel sehr groß ist, den ich über den Gebäudesektor und die gebaute Umwelt habe. Das zweite Transformationsfeld ist natürlich Digitalisierung in den verschiedensten Schattierungen oder Teilbereichen. Das geht natürlich von der Automatisierung in der Fertigung, so wie wir das betreiben, über künstliche Intelligenz, die an verschiedensten Stellen in der Gebäudeautomation, aber auch im gesamten Prozessmanagement Dinge schneller analysieren und verändern kann, aber auch über ein drittes Feld, das in der Digitalisierung relevant ist oder das wir als Instrument nutzen, das ist die Serialisierung und die Vorfertigung. Das heißt, die trockene Baustelle, die für wesentlich höhere Qualität, wesentlich schnellere Errichtungszeiten und deutlich weniger Mängel sorgen soll. Das wären die drei, die ich mal nennen würde. Und auf allen dreien müssen wir Gas geben. Und für alle drei braucht es Innovation. Das ist ja sozusagen das klassische Transformationsfeld oder das, was immer kommt. Zum einen, die Produktivität ist so schlimm, was ja auch stimmt und hat sich nicht verändert über die letzten 100 Jahre mehr oder weniger oder die letzten 80 Jahre. Und es braucht Innovation. Und bei der Innovation muss man halt genau hinschauen, an welchen Stellen und für was. Und ich glaube, diese drei Felder, Nachhaltigkeitsinnovationen, Automatisierungsinnovationen und Digitalisierung von Steuerung und Haustechnik sind schon sehr, sehr wichtige Hebel für uns.
Und meine Vermutung ist, wenn wir diese drei Themen nochmal durchgehen, Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Serialisierung, Automation, dass Gropius einiges damit zu tun hat. Vielleicht kannst du nochmal erklären, worin genau die Innovation bei Gropius besteht, was eure Mission ist, die ihr verfolgt.
Die Mission ist, leistbare Gebäude mit einem sehr hohen Nutzungskomfort für die Nutzer mit hoher Nachhaltigkeit in Serie an den Markt zu bringen. Wir wollen die Menge der verfügbaren und bezahlbaren, sehr nachhaltigen Gebäude bzw. Wohnungen und Wohneinheiten, die es am Markt gibt, erhöhen. Es gibt einen Mangel, das ist die Analyse, weiß auch jeder. Da möchten wir beitragen, den zu beheben. Die Idee hinter der Unternehmung ist relativ simpel, nämlich dass wir glauben, dass es, um das zu tun, doch eines durchgängigen Managements des gesamten Prozesses, der gesamten Wertschöpfungskette geht. Mit Partnern natürlich, nicht alleine. Aber das Geschäft von Gropius und die Idee besteht schon darin zu sagen, von der Projektentwicklung, der Akquise der Grundstücke über die Entwicklung eines Bausystems, in unserem Fall in Holzhybrid-Bauweise mit eben einer sehr geringen CO2- oder GWP-Fußabdruck, in einer automatisierten Fertigung, hochautomatisierten Fertigung, in der die Bauteile dann eben hergestellt werden, über die Montage, die Endmontage der Teile auf dem Grundstück zu einem Gebäude, das dann auch noch ausgestattet ist mit den zentralen haustechnischen digitalen Innovationen oder mit dem, was man Smart Home nennt, also ein Betriebssystem, ein Building Operating System, das es ermöglicht, sowohl die Nachhaltigkeit, also Energieverbrauch, Wasserverbrauch, diese Themen zu beobachten und auch einzugreifen über die Komfortthemen, Temperatursteuerung, Verschattung, die indirekt ja auch mit der Nachhaltigkeit zu tun haben. Das ist sozusagen die Idee. Du merkst dann oder du siehst, wenn du es hörst, dass das sehr viele Stellen sind, an denen wir da aktiv sind. Wir tun das nicht, weil wir da so unglaublich Lust drauf hätten, sondern weil wir tatsächlich glauben, dass es nur mit einem ganzheitlichen und einem systemischen und dann eben auch einem durchgängigen Ansatz dazu kommen kann, dass man diese großen Hebel auch umlegt und diese großen Gewinne in der Effektivität oder in der Effizienz wirklich auch macht. Es geht sonst zu viel verloren über Reibungsverluste und Schnittstellen von der digitalen Planung, der Errichtung, dem Betrieb der Gebäude. Und das möchten wir vermeiden.
Das heißt also, klingt nach einer mehr oder weniger komplett integrierten Wertschöpfungskette, dem Weggang von dem Fokus auf Prototypen. Ja, so denken ja immer noch oder müssen ja auch viele Architekturschaffende immer noch denken. Das Gebäude wird immer wieder als Prototyp gedacht. Man startet immer wieder mit einem weißen Blatt Papier. Man versucht immer wieder das Rad neu zu erfinden und ist dann auch noch in einer sehr fragmentierten Kette unterwegs, sehr sequenziert. Und der Eindruck ist, dass in eurer eher End-to-End-Logik ist einfach, dass diese Probleme schon mal adressiert werden. Wenn ich mir jetzt sozusagen eure Organisation vorstelle, was für Teams, kannst du uns da mal Einblick geben, was für Teams arbeiten da täglich woran und wie muss ich mir das vorstellen? Sitzen die am Computer oder stehen die im Werk oder bauen die Prototypen? Wie, vielleicht kannst du uns da mal was zu erklären.
Ja, die machen all das, teilweise natürlich auch gleichzeitig an verschiedenen Orten, die verschiedenen Teams. Der Kern, glaube ich, den ich nochmal rausstreichen möchte, ist, dass genau diese Projektlogik natürlich für uns nicht gilt und dass wir explizit genau diese Projekt- und Einzelstücklogik zu überwinden versuchen. Und das geht eben über einen radikalen Produktansatz. Das heißt, die Produktisierung ist für uns ganz zentral und das beantwortet dann eben ein Stück weit auch schon die Frage nach den Teams. Denn es ist schon ein gravierender Unterschied, ob du Projekte machst oder ob du Produktentwicklung betreibst. Und wir betrachten eben Gebäude als Produkte mit allem, was dazugehört. Und Produkte, industriell hergestellte Produkte, sind eben keine Einzelstücke, sondern die werden in ziemlich großer bis sehr großer Stückzahl identisch hergestellt, unter möglichst minimalem Einsatz der dafür nötigen Ressourcen, auch unter sozusagen möglichst wenig Einsatz von manueller Arbeitskraft, also zumindest seit den 60er, 70er, 80er Jahren und den großen Automatisierungswellen. Das heißt dann, dass in so einer Produktlogik und bei einem Produktansatz, den wir da verfolgen, die Teams natürlich zum einen auch radikal agil arbeiten und das Simultaneous Engineering was ist, was bei uns sehr, sehr stark passiert, was in der klassischen Planung dann multidisziplinäre Planung oder Multidis wäre. Das gibt es bei uns alles auch, weil die End-to-End-Logik und die Vielzahl der Schrauben, die man gleichzeitig bedient und die Dinge, auf die man achten muss, dazu führt, dass parallel an ganz vielen Stellen die Leute ihre Expertise einbringen in die Produktentwicklung, gleichzeitig aber immer synchronisiert werden müssen. Und man schauen muss, wer ist womit wann fertig, wie passt das zueinander, was tun die eigentlich gerade. Und die Teams, die das tun, sind sowohl Maschinenbauingenieure, es sind Produktdesigner, Produktentwickler, es sind Architekten, es sind sehr viele Programmierer in der Technologies GmbH in Berlin, wo der digitale Zwilling auch maßgeblich entwickelt und programmiert wird und der Konfigurator. Da sind die meisten Kolleginnen von mir Dateningenieure, Softwareentwickler und ich habe teilweise natürlich nicht nur Respekt und Hochachtung vor dem, was sie da tun, sondern auch gehörige Schwierigkeiten zu verstehen, was sie da tun, wie sie sie es tun, worüber sie sich austauschen. Das ist eine Herausforderung, macht aber auch Spaß.
Klingt tatsächlich ja nach einer völlig neuen Generation von Bauen, wenn man also aus der klassischen Logik herausguckt. Du hast ja angesprochen, multidisziplinäres Planen. Da reden wir über die klassischen Tragwerksplaner, die Haustechniker, die Architekten an sich, die dann sozusagen die Integrationsfunktion haben und die Visionsfunktion, wenn man so will. Und in eurem Fall kommen da aber noch deutlich mehr Disziplinen dazu, offenbar, du hast sie genannt. Wie muss man sich dann Entscheidungsprozesse vorstellen? Also anhand welcher Parameter wird eigentlich entschieden, ob bestimmte Entwicklungen relevant sind fürs Produkt?
Kannst du, glaube ich, bei so einer Komplexität in der Fragestellung und in der Herausforderung nur bewältigen und nur beantworten oder diese Prioritäten nur schaffen, wenn du sie von Anfang an klar hast in deiner Mission und in der Vision. Bei uns ist es zum einen die Leistbarkeit, die Bezahlbarkeit des Produktes. Es ist die Nachhaltigkeit und es ist die Nutzerfreundlichkeit oder die Usability, der Joy of Use. Das sind die drei Kerninhalte oder die Kernziele, die wir mit diesem Produkt einzulösen versuchen. Und die Entscheidungsprozesse finden ja andauernd statt. Du musst andauernd priorisieren und du musst andauernd schauen, können wir uns das leisten? Funktioniert das im System? Das heißt, die Restriktionen, die du dir selber setzt, sind ja auch relativ hart und relativ hoch, dadurch, dass du eben systemisch baust und eben nicht Einzelstücke, wo du mal auch irgendwie links und rechts neben rausgehen kannst und eine Sonderlösung schaffst. Das heißt, die Entscheidungen ordnen sich immer diesen zentralen Kriterien unter. Passt das ins System? Ist es systemisch realisierbar im Rahmen der vorgegebenen Grenzen unseres Bausystems? Bringt es einen Vorteil oder zumindest keinen Nachteil für unsere Nachhaltigkeitsperformance? Die messen wir auch hart. Und alles, was da nicht drauf einzahlt und problematisch ist, schauen wir halt ganz besonders kritisch an. Muss das wirklich sein? Ja, und die Antwort ist meistens zum Glück nein. Das müssen wir anders lösen, nämlich nachhaltig lösen. Und entscheidend ist, dass wir aus der Nutzerperspektive, das heißt der Komfortperspektive, der Angenehmheit, der Ästhetik und des Wellbeing und des Wohlfühlens herdenken. Das Produkt als Produkt muss ja einen Reiz, eine Qualität und etwas haben, was es sexy macht. Ja. Was ansonsten als Produkt ja nicht funktioniert.
Das ist möglicherweise tatsächlich die Poesie, wenn man so will. Du hast ja gesagt, dass serielles Bauen ja eigentlich eher eine Notwendigkeit ist. Und das war sie ja auch schon immer, wenn man in die Vergangenheit guckt. Du hast in Nachkriegszeiten aus Materialknappheit, die haben wir jetzt wieder. Wir haben gleichzeitig schwindende Arbeitskraft. Das heißt also, auch jetzt ist es eine Notwendigkeit, um Wohnraum schnell auf die Straße zu kriegen. Wir sehen in Ländern wie Großbritannien, wo es nationale Vorfertigungsstrategien gibt und so weiter. Also man reagiert ja überall. Und jetzt ist natürlich genau dieser poetische Aspekt daran der, der vielen Leuten möglicherweise auch zu schaffen macht, insofern, als dass man sich immer fragt, wie wird die Qualität, also die sozusagen auch die gestalterische, die formale Qualität, die Schönheit, wenn du so willst, realisiert. Denn es gibt natürlich Beispiele in der Vergangenheit, die eine fragwürdige Ästhetik haben, zumindest in der Breite. Kannst du dazu nochmal euren Ansatz beschreiben?
Unser Ansatz ist, dass wir eine möglichst große Variabilität in der Ausprägung der Gebäude, also in den Formen, in den Kubaturen, ermöglichen über das System. Das heißt, wir können erstmal alles, was rechteckig ist und nicht rund, abbilden formal, von Punkt über Blockrand, Stab, Riegel, da ist alles möglich und arbeiten dann bei der sozusagen Ästhetik nach außen oder der Poesie nach draußen hin, zur Stadt oder zu den Passantinnen und zu dem Kontext, natürlich auch stark über die Fassade, über Farbwahl und Materialwahl. Das heißt, dieses Problem, dass das alles gleich aussieht, wie man es aus den Plattenbauten kennt und vielleicht noch ein bisschen in der Farbe dann angepasst wird, aber eigentlich eben Beton ist. Die haben wir so nicht, weil wir mit einer Klippfassade natürlich sehr viele Fassadenmöglichkeiten grundsätzlich darstellen können, die auch auf den Kontext reagieren und die sich einfügen, die aber auch ein Statement sein können, was Material und Farbe angeht. Das sieht man an dem ersten Gebäude in Weißenturm bei Koblenz, glaube ich, ganz gut. Wenn man sich das anschaut mal, das ist alles andere als hässlich. Fügt sich aber trotzdem gut in den 70er-Jahre-Kontext, in dem es steht, ein als Hochhaus sozusagen offiziell. Dann ist aber für uns, glaube ich, entscheidender zu sagen, diese Frage nach der gestalterisch-ästhetischen Qualität nach außen ist die eine. Die andere ist natürlich, dass wir schon relativ hart und klar dem guten alten Dieter Rams-Diktum von Form follows Function folgen und sagen, in allererster Linie muss der Kundennutzen und muss die Qualität und müssen die Ansprüche, Anforderungen, auch Wünsche dessen, der darin wohnt, verwirklicht werden. Das heißt, die Interieurgestaltung, alles was Interior Design angeht, mit sichtbarem Holz zum Beispiel, was fürs Raumklima eine feine Sache ist, für den Brandschutz natürlich immer eine Herausforderung ist. Das sind Themen, an denen wir sehr intensiv arbeiten. Wir möchten, dass die Menschen sich in den Wohnungen wohlfühlen. Wir möchten auch, dass die Betreiber, Besitzer der Gebäude die Wohnungen gut verstehen und steuern können, also auch sozusagen ihre Freude an dem Objekt haben, das gut nutzen können. Und wir möchten natürlich, dass es sich in den Kontext gut einfügt und arbeiten da neben dem sich einfügen, aber auch klar mit einer Markenbotschaft. Die müssen schon auch wiedererkennbar sein. Das heißt, was die Eingangssituation oder auch das Branding an bestimmten Stellen oder auch sowas wie Fassadenbegrünung angeht, arbeiten wir schon daran, dass die Gebäude unverwechselbar sind und man eigentlich sofort erkennen soll, aha, das ist ein Gropius-Gebäude.
Okay.
Ja. Also Branddesign und Industriedesign.
Gut. Der Aspekt der Fassade ist natürlich interessant. Du warst bei VW. Das heißt, ähnliche Logik, Baukasten, Plattform und Blech ist ein bisschen anders geformt, sprich andere Marken, anderer Preis. Das heißt also, natürlich kann man die Logik, haben wir auch schon lange diskutiert, auch aufs Bauen übersetzen. Und die Grundlagen dafür scheinen ja da zu sein. Insbesondere, wenn man innovieren will. Du hast gesagt, du brauchst jetzt nicht erst eine bestimmte Skalierung und eine bestimmte Serialität, um überhaupt diese Innovation, von denen du sprichst, in das Produkt zu kriegen. Diese Chance ist eben so gering, nur im Prototyp. Tatsächlich, wenn wir jetzt auch mal zu dem Aspekt der Nachhaltigkeit kommen, da sprachst du auch davon, dass ihr sehr stark natürlich auf Messbarkeit setzt. Kannst du da uns ein bisschen einen Einblick geben, entlang welcher Indikatoren ihr Nachhaltigkeit denkt? Geht es ausschließlich um CO2 oder was spielt da noch eine Rolle?
Spielt zum Glück mehr eine Rolle. Das war ein Stück weit nicht nur der Wunsch, sondern auch die Bedingungen, mit der ich gestartet bin. Zu sagen, wir benötigen einen ganzheitlichen Rahmen, innerhalb dessen wir Nachhaltigkeit betrachten und messen und innerhalb dessen wir die Nachhaltigkeit auch verwirklichen, sprich ins Produkt bringen. Und der Rahmen, den wir uns da geschaffen haben, in diesem fantastischen Team, das wir sind, mit 4 Kolleginnen insgesamt in der Nachhaltigkeit, der hat halt die üblichen Akronyme, ARCH, kann man ARCH aussprechen und es steht für Access, Resources, Climate und Health. Und unter jedem dieser Themenblöcke verbergen sich eine ganze Reihe an Dingen. Also Access zum Beispiel beinhaltet bei uns auch die Leistbarkeit, die Affordability. Genauso wie die physische Barrierefreiheit, die eigentliche Accessibility. Es beinhaltet aber auch das dritte A im Englischen, die Availability of Sustainable Transportation Modes. Das heißt, die Anbindung der Gebäude an öffentliche Verkehrsnetze oder die Bereitstellung von Mobilitätsdiensten sind da genauso mitgedacht bei dem Thema Zugänglichkeit. Das wiederholt sich dann in den anderen Säulen. Natürlich schauen wir auf das Global Warming Potential. Natürlich haben wir einen Zirkularitätsindikator, den wir anschauen. Und das war, wie gesagt, eine Bedingung, eine Herausforderung, das in der Breite und in der Tiefe abzubilden und jetzt vor allem in die Organisation zu tragen und über die Organisation ins Produkt. Weil die Teams, über die wir eben sprachen, die arbeiten ja tagtäglich an ganz anderen Themen. Und die brauchen diese Orientierung, die brauchen auch Ziele und messbare Größen, mit denen man sie konfrontiert und sagt, das muss erreicht werden, das soll erreicht werden. Und dann muss man mit ihnen daran arbeiten, welchen Beitrag sie leisten können, dass das Ziel am Ende des Tages erreicht wird. Und das geht tatsächlich von dem digitalen Zwilling und der Frage, welche Sensorik und welche Haustechnik wird denn verbaut, weil die ja in die Elemente auch reinkommt. Die ist ja Bestandteil unserer vorgefertigten Elemente. Und was kann ich nachher damit machen? Also kann ich tatsächlich den Energieverbrauch einer Wohnung, eines Haushalts ein Stück weit reduzieren, weil die NutzerInnen die Verbräuche besser kennen, besser ablesen können, vielleicht noch ein bisschen incentiviert werden, weniger zu verbrauchen und so weiter. Also auch die nicht technischen Bestandteile sind ja zentral.
Das heißt, es gibt einen, sagen wir mal, sehr ganzheitlichen Ansatz von Nachhaltigkeit. Es ist nicht allein fokussiert auf CO2. Das freut mich zu hören und ist sicherlich sinnvoll und ist vor allem auch für die vielen Architekturschaffenden da draußen wahrscheinlich absolut relevant. Denn die alleinige Fokussierung auf CO2, die natürlich wichtig ist im Kontext von nationalen Pathways und so weiter, ist klar. Aber sicherlich sind die anderen Aspekte auch eher qualitativere Aspekte, die du mit reinbeziehst ins Produkt, gleichermaßen relevant. Würdest du denn sagen, dass es im seriellen Holzbau leichter fällt, bestimmte Kriterien oder auch Ziele zu erreichen als mit konventionellen Methoden? Kann man das pauschal so sagen?
Kann man pauschal nicht so sagen. Ich glaube, dass die Qualitätsziele, die Geschwindigkeitsziele und auch die Global Warming Potential, die CO2-Ziele und auch die Zirkularitätsziele deutlich besser und leichter erreicht werden können, wenn man es richtig macht. Gleichzeitig habe ich auf der Kostenseite natürlich immer noch Herausforderungen, die dann auch mit den deutschen Spezifika zu tun haben, dass ich an vielen Stellen Holz nicht so einsetzen kann, wie ich es gerne machen würde, von Bundesland zu Bundesland verschieden und so weiter. Aber im Kern, dass dieses Holz immer noch eigentlich versteckt werden muss und verkleidet werden muss aus Brandschutzgründen.
Ja, also, ich glaube, das ist ein ganz klarer Appell. Das sehen wir auch in anderen Bereichen im konventionellen Bauen. Wir wissen letztendlich, dass wir ungefähr 30% Material effizienter werden müssen. Also die reine Vermeidung von Materialien, darin liegt schon ein riesengroßer Beitrag. Und momentan sehen wir das auch so, dass sozusagen die normativen Anforderungen an Bauen einfach das nicht zulassen. Und insofern ist da natürlich ein klarer Appell auch an sozusagen das Bauministerium, die Gebäudeklassen zu überdenken, die Anforderungen, die technischen Regularien zu überdenken, eindeutig.
Ja, sinnvoll. An alle, also an die ganze Regierung natürlich, aber auch an viele weitere Akteure. In erster Stelle natürlich an die Kreise, die den politischen Rahmen dafür abstecken, den regulatorischen Rahmen. Denn es ist tatsächlich so, das ist, kommt einer systematischen Behinderung gleich, einer strukturellen Behinderung und Benachteiligung, die man da hat. Trotzdem stehen zumindest alle relevanten Themen im Koalitionsvertrag drin. Da ist sowohl die nationale Holzbaustrategie, da ist der Gebäuderessourcenpass, da ist die Typengenehmigung, der digitale Zwilling, das steht alles da. Und da vieles dann aber sozusagen auch in den Effekten, jetzt speziell, wenn man über sowas wie zweite Miete nachdenkt, in der jetzigen Situation bei den Energiepreisen, die man da hat, ist natürlich vieles auch Zuständigkeit nicht des Bauministeriums, sondern von Klima und Wirtschaft und noch von anderen. Und letztlich hat man es auch immer ein Stück weit mit der sozialen Frage zu tun. Also der Sprengstoff, der sich darin verbirgt, dass Menschen an die Ränder oder außerhalb der Städte gedrängt werden, weil sie aus verschiedensten Gründen nicht mehr die ökonomischen Möglichkeiten haben, da am Mietmarkt teilzuhaben, geschweige denn zu erwerben. Die sind ja gehörig. Wenn das eskaliert und auffällt, steckt da eine ganze Menge drin, was man natürlich auf gar keinen Fall haben möchte, an Radikalisierungstendenzen von Menschen und von Gesellschaft. So, das heißt, wir sehen das tatsächlich als einen sehr breiten Auftrag oder also viele Maßnahmen, die regulatorisch gelöst werden müssen. Der Wille ist scheinbar da und man wartet jetzt so ein bisschen drauf, bis irgendwie der Startschuss oder der Knall wirklich gehört wurde und mal was passiert.
Ja, das heißt, dieser systemische Blick auf die Branche, du hast ja ein paar Sachen angesprochen. Es gibt einerseits sozusagen die Technologie und es gibt Unternehmen wie Gropius oder andere. Es gibt die Regulatorik, es gibt die Nutzenden. Wenn du von diesem systemischen Blick aus mal nochmal so ein bisschen reflektierst, was braucht es denn jetzt, um dieses serielle Bauen von dem oder worüber wir sprechen, tatsächlich zügig auf die Straße zu bringen? Denn der Eindruck ist ja, eigentlich sind alle Kriterien erfüllt. Wir können Nachhaltigkeitsziele erreichen, wir können es bezahlbar machen, wir können es digital, seriell und so weiter machen. Das heißt, man fragt sich ja eigentlich, warum sprießen denn jetzt nicht in einer großen Skalierung diese Bauten aus dem Boden?
Naja, zum einen sollen ja auch nur in dem Maße Bauten aus dem Boden sprießen und nachher am besten auch wieder sozusagen verwelken und zurückgeführt werden können in Humus, die benötigt werden. Da ist sozusagen im Moment natürlich auch immer die Abwägung, wie viel Neubau braucht es tatsächlich gegenüber oder zusammen mit der Sanierung im Bestand. Das ist ja ein sehr der deutlich größere Hebel. Aber im Kern sind die Sachen, glaube ich, von mir genannt worden oder von uns besprochen worden. Ich denke, es sind zwei oder drei. Das erste ist tatsächlich die Typengenehmigung. Das heißt, wenn man über ein Produkt redet, wenn man über Serienfertigung her spricht, in größeren Stückzahlen, dann schaut man natürlich auf die Automobilindustrie. Man kann aber auch in jede andere große Industrie reinschauen. Und da ist es natürlich so, dass einmal ein Gebrauchsmuster abgenommen wird und dann eine Genehmigung dafür erteilt wird, dieses so zu fertigen in Serie und dann ist das Thema erledigt, wenn das alle Anforderungen erfüllt hat. Davon sind wir in der Bauindustrie Lichtjahre entfernt. So, das ist der erste Punkt. Der zweite ist natürlich dann der Brandschutz. In unserem Fall, das gilt dann sozusagen für die Erkenntnis, ja, wir können doch erhebliche Sequestrierung, erhebliche CO2-Speicherung mit den Gebäuden vornehmen, weltweit und auch in Deutschland, das also dauerhaft binden. Das erzählt einem John Schellenhuber ja auch mit der wirklich guten Evidenz, die es dafür gibt, in welcher Größenordnung das passieren kann. Und um dann das Holz im Bauwerk tatsächlich zu haben, drin zu haben, ohne es noch mit vielen mineralischen Baustoffen ummanteln zu müssen, bedarf es halt tatsächlich einer Änderung oder einer Angleichung der Brandschutzverordnung und damit insgesamt der Musterbauordnung. So, damit ich in jedem Bundesland gleich bauen kann. Und der dritte Punkt wäre, um Transparenz zu schaffen und auch um Standards zu setzen, natürlich, dass ich diese ganze Förderkulisse und die dahinter stehenden Ziele, was ist jetzt nachhaltiges Bauen und guckt man da doch wieder sehr stark auf den Betrieb oder schaut man gleichberechtigt oder sogar stärker auf die graue Energie, die Vorkette, den Embodied Carbon und was mache ich dann, wenn ich da bestimmte Ziele erreiche, um das Restbudget, das wir haben in Deutschland, auch einzuhalten an CO2, dann ist auch dieser Gebäude-Ressourcenpass und ein ganzheitlicher Blick auf die Material-, Energie-, Stoffströme und diesen ganzen Bereich essentiell.
Würde ich dir zustimmen. Also ich glaube, diese Verschiebung des Fokus von operationaler Energie hin zu der eingeschlossenen grauen Energie, die du genannt hast, sprich also die Energie, die in der Lieferkette steckt, sowohl nach oben als auch nach unten, die wird in Zukunft immer wichtiger, denn wir kriegen die Gebäude operativ ja schon in Richtung Net Zero. Das heißt, es ist völlig klar, dass wir an die eingeschlossenen Energien müssen. Und da, das ist eben genau der Punkt, wenn du sozusagen sequenziert und prototypisch denkst, dann haben die Materialhersteller beispielsweise überhaupt keinen Einfluss auf ihre Zulieferer beispielsweise. Das heißt, diese Koalitionen entlang der Wertschöpfungskette, die scheinen immer wichtiger zu werden. Jetzt habt ihr eine integrierte Wertschöpfungskette, aber gibt es da dennoch auch Herausforderungen, vor denen ihr steht, Materialien mit einem, sagen wir mal, besseren CO2-Fußabdruck zu bekommen oder müsst ihr die selber herstellen? Wie ist da der Ansatz?
Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Also zum einen die schon verfügbaren, zu einem vernünftigen Preis aktuell tatsächlich sourcen zu können, zu bekommen. Das ist tatsächlich an einigen Stellen und immer wieder mal ein Problem in der jetzigen Situation mit den gestörten globalen Lieferketten und mit den Preisen, die teilweise herrschen und den Knappheiten. Das ist aber nicht entscheidend in meinen Augen und das wird sich auch widerlegen. Wir forschen selber auch in Kooperation mit ausgewählten Partnern schon etwas auch selber, um Dinge in Gang zu bringen und irgendwann zu haben, was jetzt sowohl Fassaden, hauptsächlich aber Dämmstoffe, also biobasierte Dämmstoffe und Interieurmaterialien zu haben, die es in der Form heute noch nicht gibt, zumindest nicht zulassungsfähig. Gleichzeitig ist in meinen Augen aber eine der auch für uns größten Herausforderungen, dass wir zum einen natürlich sagen, wir entwickeln ein Produkt, aber ich natürlich trotzdem über das Produkt eigentlich eine Dienstleistung erbringe. Das ist uns bewusst und das ist auch offiziell unser Claim. Wir haben Living as a Service, da kannst du sagen, das ist Miete, ja. Und wir haben Ownership as a Service. Das heißt, die Gebäude, die wir veräußern, sind natürlich für einen Betreiber sehr gute, auch von der Rendite her und von den Betriebskosten her, gute Objekte in seinem Portfolio. Aber da steht ja schon as a Service dahinter. Und letztlich ist auch da noch ein Punkt, über den wir nachdenken müssen und auch mit den Herstellern, also von Produkten, ne? Nochmal reden müssen. Das kennst du selber. Es gibt eben nur Lichtmiete auf dem Papier tatsächlich. Und es gibt die Fassade, die du liest oder die du nach Performance an dein Gebäude bringst und vergütest und die dann wieder zurückgenommen wird von dem, der sie dir für 20 oder 30 Jahre rausgemietet hat. Die gibt es nur in der Theorie. Diese Dienstleistung oder diese Produkte als Dienstleistungen. Ja. Das ist eine wunderschöne Idee und Thomas Rau und andere können damit durch die Gegend laufen und können das erzählen. Und wir sagen, ja, das ist die richtige Erzählung, das ist das richtige Narrativ. Wir möchten halt, dass diese Lösungen auch verfügbar sind. Denn niemand zwingt uns, die Dinge zu kaufen. Wir würden sie sehr gerne an vielen Stellen in einem Performance Contracting nehmen, in unser Produkt integrieren, am Ende ihrer Lebenszeit oder wenn neuere, bessere, effizientere Produkte verfügbar sind, zurückgeben und damit nichts mehr zu tun haben.
Das verstehe ich. Also das sind genau die üblichen Beispiele, die du genannt hast, die man immer auf den Konferenzen sieht. Gleichzeitig würde ich aber doch, sagen wir mal, einen optimistischeren Blick auf die Supply-Side werfen. Also in unserer Erfahrung gibt es diese Produkte oder Systeminnovation häufig schon in der Schublade. Man fragt sich nur, wo ist der Bedarf auf der Industrieseite momentan? Also als Anekdote, mit dem wir haben gesprochen, der Wärmedämmverbundsysteme zur Verfügung steht. Und da hieß es, dass lediglich 3% im Jahr überhaupt nach nachhaltigen Alternativen fragen. Das heißt, dieses Chicken-and-Egg-Problem haben wir auch hier. Und ich glaube, mit der wachsenden, von mir aus Serialisierung, aber auch dem Fokus auf Zirkularität, auf Nachhaltigkeit, wird die Bedarfsseite sich ändern und dementsprechend wird die Lieferseite nachziehen. Diese As-a-Service-Logik, die hast du jetzt immer wieder mit einmassiert, die haben wir aber noch nicht so wirklich fokussiert in dem Gespräch, weil da schwingt für mich auch so ein bisschen Geschäftsmodell-Innovation mit. Denn das Besondere scheint ja zu sein, dass ihr nicht nur, sagen wir mal, bis zum Point of Sale eure Produkte entwickelt, sondern eben genau auch den Betrieb ja mit integriert habt. Ist es richtig oder?
Teils, teils. Also momentan ist es so, dass wir natürlich sehr stark Gebäude als Service Developer entwickeln, auch durchaus als Generalübernehmer fungieren können, das auch machen und dann ein Produkt, nämlich unser Gebäudeprodukt, an den Markt bringen, in dem andere Akteure dieses Produkt noch gar nicht herstellen können. Also in der Beherrschung der Holzhybrid-Fertigungskette und im Herstellen dieser Gebäude liegt ja relativ viel Know-how, wenn du das kosteneffizient, also zu einem vernünftigen Preis in den Markt bringen möchtest. Bei allen Hürden und Hindernissen, über die wir gesprochen haben. Deswegen ist das immer noch leider ein bisschen teurer, als man sich das wünscht und so weiter. Wenn man das kann, hat man schon relativ viel gekonnt. So. Und das übernehmen wir. Das können wir gerne machen. Und das Gebäude dann im Portfolio zu haben und zu betreiben, macht dann der, der es erwirbt von uns. Oder eben das Wohnungsbauunternehmen, das von uns eine Stückzahl an Gebäuden bestellt hat und von uns geliefert bekommt. So, mit der Ausnahme, dass wir natürlich das Building Operating System als eine interessante Schnittstelle finden, sowohl zu den Nutzenden als auch aus der Nachhaltigkeit raus und als Hebel, als interessantes Stück, über das natürlich Mehrwertdienste auch den Wohnungsnutzenden, den Mieterinnen zur Verfügung gestellt werden können. So, wer das dann bei sich hat, diesen Teil, also die, sagen wir mal, intelligente Gebäudesteuerung und alles, was im Smart-Home-Bereich spielt, das muss man immer diskutieren. Viele trauen sich das auch nicht zu, weil es wenig Erfahrung damit gibt. Wir haben das entwickelt, weil das, was am Markt verfügbar war, den Ansprüchen nicht genügt. Und bei uns ist es eben integriert. Es ist nicht was, was irgendwie da drauf gepfropft wird. Trotzdem kannst du es auch als Standalone natürlich vermarkten am Ende des Tages. Mit unserem Produkt ist es ein elementarer Bestandteil, aus guten Gründen. Und den würden wir, auch wenn das Gebäude von jemand anderem betrieben wird, gerne weiter betreuen.
Aber der Ansatz ist natürlich nachvollziehbar. Das heißt, Wertschöpfung findet in diesem integrierten Modell durchaus auch im Betrieb statt. Wir sehen natürlich, dass sozusagen diese berühmte Servitization durchaus Herausforderungen mit sich bringt. Ich meine, du kennst die Automobilbranche besser als ich, aber sozusagen für die Sitzheizung extra zu bezahlen, fällt den Leuten immer noch schwer, also die Zahlungsbereitschaft. Kannst du Beispiele
geben? Die war ja auch Quatsch. Ja. Aber jetzt, wenn man zuhört, wenn man diesen Podcast zuhört und uns hier nicht schmunzeln sieht, es ist ja tatsächlich so, dass zu der Zeit, in der ich selber auch noch engen Kontakt oder in der Automobilbranche unterwegs war, solche Gedanken aufgekommen waren, die tatsächlich in so eine Absurdität mündeten. Wir haben das zugespitzt, Lenkrad as a Service. Ja? Also das kann man möglicherweise alles denken, wenn man sehr verzweifelt ist. Das ist die Automobilindustrie, muss man ehrlicherweise sagen. Und wenn man vermeiden will, dass es für die Bauindustrie sowas wie Dieselgate braucht, um aufzuwachen, ja? Um solche, also sinnvolle Servitization und andere Wertschöpfungsmodelle ernsthaft zu betrachten, dann wäre das ja schön, wenn es so einen Urknall nicht braucht, sondern wenn es eben von der Nachfrageseite und von der Angebotsseite irgendwann so weit ist, dass man versteht, dass das die wesentlich smartere Lösung ist und die wesentlich nachhaltigere Lösung.
Okay, jetzt kommt vielleicht die Frage aller Fragen und ich freue mich schon auf deine Antwort. Dieser Podcast richtet sich ja sozusagen an eine breite Community natürlich, aber insbesondere einfach auch an die Architekturschaffenden. Jetzt habe ich es tatsächlich erlebt in der Vergangenheit, dass auch wenn wir über Serialität auf Konferenzen sprechen und man eigentlich so ein bisschen den Eindruck vermittelt, das ist zu einem großen Teil des Bauen der Zukunft, dann, dass man da durchaus Tumulte generieren kann auf Seiten der, das muss man einfach
mal so sagen. Bist du schon mit Eiern beworfen
worden? Genau, so ungefähr. Also wofür braucht's den oder die Architekturschaffenden in diesem möglicherweise neuen Kontext?
Ich denke, dass der viel zitierte Begriff des Übersetzers einer ist, der passt. Die Frage ist, was wird übersetzt, in welche Richtung, also welche Sprachen? Und ich glaube, dass da die Sprache der Ingenieure, die Sprache oder die Bedürfnisse der Nutzenden, zwei zentrale Pole sind oder zwei zentrale Sprachen, die ich sprechen können muss als Architekturschaffender. Mhm. Das heißt, nach meinem Verständnis, aber auch nach der Beobachtung, sozusagen der Befund, wenn man die letzten 10 Jahre in die Welt geguckt hat und in die großen Architekturbüros geguckt hat, in die Planungsbüros geguckt hat, dann glaube ich schon, dass die Architekturschaffenden diese Übersetzungsleistung und auch das dafür nötige Verständnis, du musst ja beide Sprachen sprechen und verstehen, dass sie das benötigen. Und das reicht auf der Ingenieurs- oder auf der technischen Seite halt unglaublich weit mittlerweile. Wenn du an uns denkst, an unser Geschäftsmodell, aber auch insgesamt bräuchtest du ja, da brauchst du real, ja, Wirtschaftsingenieure, Dateningenieure, Bauingenieure, Elektroingenieure, Wasseringenieure, Nachhaltigkeitsingenieure, Holzingenieure. Es ist ja sehr viel, was du auf der Engineering-Seite hast. Und eigentlich musst du all diese Sprachen gut genug verstehen, um sie zu übersetzen in ein Gesamtsystem, das dann eben das Produkt wird. So, da bist du schon, glaube ich, der Durchlauferhitzer, der Übersetzer, das Interface. Das, was viele sehr begabte, sehr gut ausgebildete, innovationsfreudige oder auch nicht Ingenieure, was die so tun und was die so möchten und was die können, um das einzufangen, zu orchestrieren, zu verstehen und sinnvoll in ein Produkt zu übersetzen, das dann nicht die Summe von technischen Glanzleistungen ist, sondern was anderes, was ganzheitlich ist. Auf der anderen Seite hast du Nutzende, NutzerInnen. Das sind ja die eigentlichen Königinnen in dem Spiel. Mhm. Ja, die ganze Formensprache, alles Engineering, jede Ästhetik ist für mich zumindest vollkommen irrelevant, wenn du am Ende was produzierst und jemandem gibst, der damit nichts anzufangen weiß, sich unwohl fühlt oder Kopfschmerzen kriegt, wenn er drin lebt. So, also mal zugespitzt und ein bisschen sehr platt formuliert. Das heißt, reale Bedürfnisse, Tagesabläufe, Stimmungen, all diese weichen Sachen ernsthaft zu verstehen, wie bewegen sich Leute, was brauchen die, wie oft sind die eigentlich wann da, wo halten sie sich denn dann auf, wie viel Licht brauchen sie denn und wie warm haben sie es denn tatsächlich gerne und gibt es da Unterschiede zwischen Kindern, Frauen und Männern und liegt der Hund gerne in der Ecke, weil es da besonders zieht und er Frischluft braucht oder so. Ganz viele Fragen, die aus einer völlig anderen Perspektive kommen und die ich erstmal auch nicht technisch löse, aber ich muss sie alle verstehen und muss sie alle ernst nehmen und ernster nehmen als sozusagen meinen Wunsch, in die Ewigkeit einzugehen als unverwechselbarer Gestalter von Formen.
Ja, also das heißt, die Rolle verändert sich durchaus, aber wenn man genau hingehört hat, dann eigentlich auch nicht so wahnsinnig. Also insbesondere das Letzte, was du beschrieben hast, über sinnvolle Abläufe und so weiter nachzudenken. Mies van Rohe hat auch gesagt, er spricht mit seinen Kunden nicht über Form, sondern ausschließlich über Tagesabläufe, um zu verstehen, wie sich dann ein sozusagen Produkt oder Gebäude darum entwickeln muss. Und ich glaube, dieses Wort der Orchestrierung, was du genannt hast, ist auch absolut relevant. Der Architekt, die Architektin, die werden weiter wie Dirigenten, wenn du so willst, diese unterschiedlichen Disziplinen integrieren, orchestrieren. Mein Eindruck ist, dass die Komplexität nicht geringer wird, sondern eher größer. Das heißt, also die beteiligten Disziplinen alle zu einem kohärenten Ganzen zu integrieren, ist sicherlich die Aufgabe der Zukunft für Architekturschaffende. Und natürlich spielt da die Ästhetik auch eine große Rolle. Das muss man einfach auch sagen. Das Produkt muss nicht zuletzt auch schön sein. Das hat man im Produktdesign, du hast Dieter Rahms angesprochen, hat man bei Braun, bei Apple, da sieht man es ja, dass es natürlich ein Erfolgsfaktor ist, der wesentlich ist. Das heißt also, in Summe würde ich sagen, erstmal vielen Dank für das Gespräch und für die Einblicke.
Würdest du uns viel Erfolg wünschen und sagen, das könnte klappen?
Ja. Naja, also ich kann ganz klar sagen, nach all dem, was wir jetzt besprochen haben, halte ich es für relativ unwahrscheinlich, dass das nicht fliegt oder weniger relevant ist. Es ist tatsächlich einfach so, dass die Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert sind, gerade und auch in Zukunft, Ressourcenknappheit, Klimawandel, Labor, also die ganze Arbeitskraft, haben wir eigentlich noch nicht mal wirklich besprochen, aber nicht zuletzt ist eine der großen Herausforderungen ja überhaupt, die Dinge im wahrsten Sinne auf die Straße zu kriegen, die Leute zu finden, die sich morgens um 6 auf eine nasskalte Baustelle stellen wollen. Das heißt, auch da die Verlagerung ins Werk, all diese Dinge haben wir ja nicht besprochen. Du merkst, ich bin jetzt schon in so einer Zusammenfassung.
Du moderierst uns schon ab.
Genau, ich moderiere uns ab und bin aber äußerst zuversichtlich tatsächlich und wünsche mir natürlich, dass genau diese Transformation als eine der vielen Transformationen tatsächlich gelingt und wir nicht Angst davor haben. Und insofern vielen Dank, Gerian, für die detaillierten Einblicke und auch für die Metaebene, die du darüber gelegt hast. Kritik und Anregungen bezüglich des Podcasts, Themenwünsche sind jederzeit willkommen unter endion@gdc.de. Die Zusammenfassung und auch die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank.
Sehr gerne.